Es ist wahr. Alles ist möglich, weil er hier ist. Und alles ist an den Glauben gebunden. An den Glauben, dass er es nicht nur tun kann, sondern tun möchte, tun wird. Das Wort kann oder der Begriff steht nicht zur Frage. Er kann alles. Er kann die Toten auferwecken. Er kann die Blinden sehend machen. Er kann alles. Er kann alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Unsere Frage ist nur, ob wir glauben können, dass er es tun wird. Erfassen können, dass er es tun möchte, weil er es zugesagt hat und seinem Worte treu bleiben will, treu bleiben muss. Er kann nicht anders. Siehe, wir haben wohl Besuch dazu bekommen. Wir freuen uns immer wieder über die Geduld unserer Geschwister, die laufend den Besuch betreuen müssen. Es ist immer schön, irgendwo zu Besuch zu fahren. Das ist fein. Wer da Übung hat und es gut versteht, dem wird's auch wohl tun. Aber Besuch zu bewirten, so ein paar Tage geht's gut. Wenn dann eine Woche erreicht wird, dann wird's schwierig. Und wenn's länger dauert, kann's auch beschwerlich werden. Aber unsere Geschwister an diesem Ort, wer immer das so tut, ist begnadigt. Ich möchte all diesen Geschwistern wirklich aufrichtig und von Herzen danken. Das ist keine einfache Sache. Wer darin keine Übung hat, weiß nicht, was es alles mit sich bringt. Trotzdem heißen wir alle ganz, ganz herzlich willkommen, freuen uns, dass wir die Möglichkeiten haben, auch Besuch aufzunehmen, zu beherbergen, für sie zu sorgen und zu wissen, dass sie sich zu Hause fühlen. Wir hoffen, dass bald die Grenzen so frei werden, dass die Menschen wie die Vögel des Himmels die Grenzen überfliegen können, ohne Stacheldraht zu sehen und ohne großartige Kontrollen mitmachen zu müssen. Ein Bruder berichtete aus erster Hand, was in Russland alles vor sich geht und in welch einer Weise Freiheit und der Umschwung, ja eine Umwälzung, wie man sie für nicht möglich gehalten hätte, ihren Lauf nimmt. Und der Bruder berichtete, wie er mit einer großen Anzahl Kassetten die Grenze überschreitet nach Russland hineingeht mit den Predigten, die Bruder Schmidt, das darf ich wohl auch mal sagen, hier vorbereitet. Er möchte immer, dass er nicht erwähnt wird. Aber die Bibel sagt, dass wir Dank denen zollen sollen, die die Arbeiten in unserer Mitte verrichten. Ihr könnt von mir nur erwarten, biblisch zu handeln und auch diesen Standpunkt einzunehmen. Wir sind dankbar. Dankbar, dass wir in Russisch, in Polnisch, in Tschechisch und hier haben wir die Leute. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns diese Leute zu diesem Zweck gesandt hat. Sagt ruhig einmal alle Amen. Sagt ruhig nochmal Amen. Ich komme gleich noch darauf. In Afrika ist das üblich. Wenn freudige Sachen erzählt werden, da kommt das Amen wie aus der Pistole geschossen. Das müsstet ihr wirklich mal einmal miterleben. Aber zurückkommend auf diese Reisen, auf die Betreuung, es ist einfach für uns, ja gut, wir haben damit gerechnet, aber es kann uns gehen, wie den Leuten, die dafür beteten, dass Petrus freigelassen werde. Und als er dann an der Türe klopfte, dann dachten sie, das sei sein Engel. Habt ihr das alle richtig gelesen? Sie meinten, er sei noch im Gefängnis, aber sein Engel, der sei da und der klopfe da an die Tür. Nein, der Engel kommt erst, wenn wir drüben eingehen sollen. Hier klopfen wir immer noch selber. Aber es kann uns passieren, dass wir beten und glauben, und wenn die Dinge dann vor der Türe stehen, für die wir gebetet und geglaubt haben, ja, dann machen wir die Tür noch nicht mal auf. Dann rennen wir hinein und sagen, ja, hört mal, da klopft jemand, aber das kann doch nicht der Petrus sein, das muss doch sein Engel sein. Wofür haben sie gebeten, dass der Engel freigelassen wird oder dass Petrus freigelassen wird? Wen hätten sie erwarten sollen? Ja, wen hätten sie? Ja, Petrus hätten sie erwarten sollen. Aber wir ertappen uns ja alle bei solchen Menschlichkeiten im geistlichen Bereich. Und gestern Abend sagte mir ein sehr liebenswürdiger Mensch, der sich noch als ungläubig bezeichnet, er sagte, wenn doch die Gläubigen einmal so vernünftig bleiben könnten, wie wir es als Ungläubige sind, wäre es doch besser. Ich möchte das nicht einzeln hier breit tun. In jedem Fall haben wir vieles, vieles zu lernen. Wir haben es zu lernen, Toleranz zu üben, zu lernen, jeden gehen und stehen zu lassen, wie er ist, zu lernen, Entscheidungen, die jemand trifft, zu respektieren. Gott hat uns nicht zum Richter gesetzt, keine Verantwortung übertragen. Aber bei den Gläubigen scheint es immer so zu sein, sie sind immer verantwortlich für alles, was alle anderen tun. Aber was sie selber tun, daran denken sie nicht. Aber auch das ist jetzt nicht unser Aufgabenbereich. Wir kommen nochmal auf Russland zurück. Ich freue mich von ganzem Herzen. Ob ich das hier gesagt habe oder meine Geschwister wissen es, unser Vater hat die Bekehrung im Ersten Weltkrieg in Russland erlebt. Und irgendwie war das echt und gut. Es hielt Stand durch ein ganzes Leben. Und wir haben aus dem Osten kommend ja irgendeine Beziehung zu diesen Völkern und freuen uns über die Maßen, dass Gott dort die Wende jetzt in der Weise vollzieht. Und noch mehr würde es mich freuen, es reizte mich nie, einen Staatschef zu begrüßen. Ich habe einige Diplomaten auf meinen Reisen gegrüßt, kennengelernt, nicht darüber gesprochen, aber diesen Mann, den möchte ich eines Tages begrüßen. Dem möchte ich die Hand drücken dürfen und ich weiß, Gott wird ihn so lange erhalten, bis alles, was geschehen soll, geschehen ist, damit das Evangelium auch dort frei verkündigt werden kann. Wie viele möchten, dass bei uns auch göttliches Leben einkehrt? Die Hände gehen alle hoch und wir alle hier, die armen Bruder Ross, Bruder Schmidt, alle sagen Amen. Wir alle. Aber wir hungern und dürsten nach Gott. Wir hungern und dürsten nach Gott. Und wir haben die Verheißung, dass wir satt werden. Dass wir satt werden. Nur ich werde mir vornehmen müssen, nicht mehr mit Wucht zu sprechen. Mein Herz hängt manchmal wirklich am seidenen Faden. Ich darf mich nicht mehr so sehr anstrengen. Das geht einfach nicht mehr. Ich habe das Bruder Russ heute gesagt. Er war ja wieder mein Friseur. Oder damals schon, wann immer auch. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Aber irgendwann sagt er, du kannst ja gar nicht anders, wann immer das war. Manchmal beginnt man so langsam und im Laufe der Zeit kommt dann die Kraft Gottes und der Segen Gottes und so weiter. Wer kann dann noch halb im Schlaf vorne stehen oder im Publikum sitzen? Dann werden wir alle voll und ganz mitgerissen. Dank sei dem Herrn dafür. Grüße habe ich auch abzugeben, besonders eben von unseren schon Glaubensgeschwistern, die jahrelang innerhalb der Botschaft stehen und sind. Und er hat mir etwas berichtet bei seinem letzten Besuch in den Vereinigten Staaten. Das darf man fast gar nicht öffentlich sagen, aber es gibt wirklich Menschen, die nicht imstande sind, ihre Sinne beisammen zu haben. Und gerade da, wo Gott etwas getan hat, da ist der Teufel tatsächlich am meisten am Werk, um die Sache Gottes unglaubwürdig zu machen. Was meint ihr, woran der Teufel heute interessiert ist? Doch nicht die Leute, die auf seinen Wegen wandeln, aufzuhalten. Den gibt er noch einen Schubs in die schon eingeschlagene Richtung. Wem er das Leben schwer macht, ist doch den Gläubigen. Und da, wo Wahrheit ist, da muss er, das ist seine Aufgabe, und er kennt seine Aufgabe recht gut, da muss er ja dafür sorgen, dass auch Unwahrheit und alles sowas kommt. Aber es hat mich ja speziell sehr berührt, weil ich ja wusste, dass man Bruder Brenim als Menschensohn bezeichnet hatte, als das fleischgewordene Wort bezeichnet hatte. Ja, man ging sogar darüber hinaus. Aber dass jetzt Leute in das Büro kommen und diesen jungen Mann mit Herr begrüßen, in der Annahme, er sei der Herr, sagen, guten Morgen, Herr. Das geht über jedes Maß, das ein Mensch sich auf Erden genehmigen darf, hinaus. Gott bewahre mich, das einmal persönlich mitzuerleben. Ich möchte mich hier nicht äußern, aber das wäre das Ende. Dann wird's nämlich im Büro schwer Krach geben. Und der Mann flöge zum Fenster raus. Da müsste man wieder her, die Peitsche nehmen und vom Nacken bis an die Hacken geben und mal ein paar Dinge umstoßen und Ordnung machen, wie es sich gehört. Lass doch jeden Menschen Mensch sein. Ich denke an meinen geliebten Herrn. Als er hier als Prophet und Menschensohn auf Erden wandelte, hat er gar keine Anbetung angenommen. Habt ihr das gewusst? Er hat sogar gesagt, was nennst du mich guter Meister? Niemand ist gut als Gott allein. Hier in seiner Menschheit hat er sich als Knecht erniedrigt und sagte, bete Gott an. Und da sind Menschen. Ich weiß es, ich habe das einmal vor sehr vielen Jahren noch in Zürich erlebt, als ich dorthin gefahren war, um die Versammlungen anzuberaumen, als wir noch keine hatten. Und ich geriet sage und schreibe ins Volkshaus, weil es mir empfohlen worden ist. Und da hatten sie aus Amerika, den nannten sie Father Divine, also göttlicher Vater. Und dieser Mann, den haben sie als Gott Vater verehrt. Jetzt Jesus Christus war der Vater, geoffenbart als Sohn, und er war jetzt wieder der Sohn, geoffenbart als Vater. Und ich habe nur da ganz kurz reingehört und habe da diesen Wächter, den Türwächter, kurz angesprochen. Ich sag, komm doch mal mit raus. Und habe ihn dann direkt auch angesprochen und gefragt, ob die das wirklich so meinen, dass die etwa glauben, dieser Mann ist jetzt wieder der Herr Jesus und wieder mit dem Titel Vater geoffenbart. Sagte, selbstverständlich. Und die zwei Sätze, die mir da über die Lippen kamen, kann ich von hier aus nicht sagen. Aber ich habe dem Mann gesagt, wo ihr Gott hingeht und dass er klein und groß machen muss und so weiter. Also da war wirklich Sabbat. Da war Sabbat. Wir haben eine Verantwortung dem lebendigen Gott gegenüber, allen Götzendienst zu zerschlagen. Und direkt auf den Kopf ist am besten. Den soll man nicht irgendwo treffen, sondern direkt auf den Kopf. Und dann, wie Moses, das ganze Stierbild zerschlagen. Und dann sollte man zu Staub machen und das in das Wasser gießen und die Israeliten trinken lassen. Und die Leute von heute, wer immer sie sein mögen, damit es ihnen wirklich auch mal im Magen krümmt. Nein, der Eifer um das Haus Gottes, um die reine Lehre, um die Sache Gottes überhaupt, verzehrt uns. Wir können nicht einfach eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Wir brauchen keinen einzigen Dollar und nicht die Gunst eines einzigen Menschen. Gott mit uns soll unsere Losung sein. Und das genügt uns für immer bis zum letzten Tage. Mehr brauchen wir nicht. Gott mit uns, mehr brauchen wir nicht. Wenn er mit uns geht, wird alles gut gehen. Er wird nach dem Rechten sorgen. Das habe ich wahrscheinlich schon wieder zu viel gesagt. Aber wie dem auch alles so sei, nur ganz kurz die Gedanken aus Römer 4 noch ein wenig vertieft betrachten. Ihr wisst, Römer 4 war das Kapitel, das Martin Luther zum Glauben verhalf, das ihm die Augen öffnete, das ihn zur Buße leitete, das ihn den Plan Gottes mit der Menschheit erkennen ließ. Es war das Kapitel, das ihn zwischen Gnade und Verheißung, zwischen Glauben und Gesetz unterscheiden ließ. Es war ausschlaggebend für sein Erlebnis mit dem Herrn. In diesem Kapitel legt Paulus, wie auch nachher im Galaterbrief und später im Hebräerbrief, speziell Kapitel 11, einfach die Grundwahrheit nieder, die wir schon zum Teil erlebt und erkannt haben, nämlich, dass Gott nicht aufgrund von Werken des Gesetzes, die wir unsererseits täten, die Menschen rechtfertigt, sondern dass er die Menschen, die gerechtfertigt werden sollten, vor Grundlegung der Welt erwählt und dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen. Und wie Bruder Ross vorhin schon sagte, steht ja im Johannesevangelium im 17. Kapitel, ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, auch gegeben. Sage mir nur schnell den Vers, den du gelesen hast, dann kann ich ihn wiederlesen. Aber es ist ganz bestimmt in Kapitel 17, nicht? Vers 22, in der Hoffnung, dass es stimmt, lese ich ihn. Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Amen. Es ist, was Gott betrifft, eine solch vollkommene Sache, für die Ewigkeiten abgeschlossen und vollendet, vollzieht aber im Laufe der Zeit ihren Lauf oder nimmt ihren Lauf, bis sie der Vollendung zugeordnet und in sie hinein mündet. Hier in Vers 13 haben wir gelesen, denn die Verheißung, die Abraham oder sein Same empfangen hat, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist ihm nicht durch das Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit. Man kann dann weiterlesen von Gesetz und Gnade und Glauben. Dann steht im zweiten Teil von Vers 16, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe, und zwar nicht nur für die, welche aufgrund des Gesetzes ist, sondern auch für die, welche wie Abraham geglaubt, der ja unser aller Vater geworden ist. Abraham glaubte 430 Jahre vor dem Gesetz. Er glaubte Gott. Er glaubte, was Gott ihm gesagt hatte, dass es so sein wird. Und das hat ihm die Glaubensgerechtigkeit eingebracht. Gott hat ihn gerecht gesprochen, weil er ihm geglaubt hat. Im zweiten Teil von Vers 18 steht, der Vater vieler Völker würde nach der Verheißung, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, der erstorben an seines eigenen Leibes und im Schoß seiner erstorbenen Mutterschoß der Sarah war. Er nahm wahr, aber hielt sich nicht daran auf. Das hat ihm gar nichts zu sagen gehabt. Er wusste, hier hat Gott geredet, Gott hat verheißen. Die Dinge, die hier sichtbar auftreten, leiblich da sind, zählen überhaupt nicht. Für ihn zählte nur das, was Gott gesagt hat, als schon bestehende Realität. Und das war Glaube. Das war Glaube. Dem Kranken muss es genauso gehen und dem Verlorenen ebenso. Wir können nicht auf den Zustand schauen, in dem wir uns befinden. Wir müssen auf das schauen, was Gott aus uns gemacht hat. In Christus hat er nicht nur Verheißungen gegeben, in ihm hat er sie zum Ja und zum Amen gemacht. In ihm sind sie Realität geworden zur Verherrlichung Gottes durch uns. So steht's geschrieben. Nicht ohne uns, sondern durch uns. Das heißt dann noch weiter, trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht irre machen. Und dann in Vers 1 oder, ja, ich muss 20 wohl doch noch weiterlesen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Hundertprozentig. Ich meine, das ist ein erhabener, ein selig machender Glaube, wenn wir Gott alles zutrauen, ihn nicht einschränken wollen in den Bereich, der uns als möglich erscheint, sondern wie schon zu Abrahams Zeiten sprach Gott, sollte mir etwas unmöglich sein. Er hatte geredet und er kann das, was er gesagt hat, in die Tat umsetzen. Wenn wir schon von diesem Glauben hier reden oder davon lesen, ihr könnt es in Römer 9 noch einmal bestätigt finden. Römer 9, hier steht's in Vers 8. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder sind damit auch Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. So wie Isaak ein verheißener Sohn Abrahams war, so war Jesus Christus der verheißene Sohn Gottes, im Fleisch offenbar werden musste, um aus uns Menschenkindern Gotteskinder zu machen. Und so traf auf ihn einzeln die Verheißung zu und durch ihn in der Mehrzahl auf alle, die wie er aus dem Geiste und dem Wort geboren werden. Hier, die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Auch da könnten wir noch weiter eingehen. Lass mich das direkt aus Galater 3 lesen, damit ihr den Zusammenhang seht. Galater Kapitel 3, hier führt Paulus es noch einmal ganz deutlich aus. Ich lese Vers 8 und dann von Vers 14. Galater 3, Vers 8. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also nicht ein Volk, sondern alle. Und das stimmt mit den zwei Bibelstellen, die ich schnell herausgreifen möchte. Eine aus Psalm 2, uns allen bekannt. Und zwar steht in Psalm 2 geschrieben, von hier ist es in Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Nicht nur ein Volk, nämlich Israel, sondern die Völker und gebe dir zum Besitz die Enden der Erde. Schon verheißt im Alten Testament, also der Vater vieler Völker. Das Gleiche finden wir bestätigt in Jesaja 49, Vers 6, hier heißt es, ich bestimme dich zum Licht der Heidenvölker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reiche. Ich bestimme dich zum Licht der Heidenvölker. Wir haben das ja alles durchgenommen. Kommt jetzt mit mir zurück zu Galater 3, Vers 14. Hier steht, es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Dann führt Paulus weiter aus. Ich lese es noch ganz schnell. Vers 16. Nun sind aber die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf einen einzigen und deinem Samen. Und das ist Christus. Habt ihr gemerkt, welch eine Harmonie in allem ist? Eine Harmonie. Er, der verheißene Erlöser. Wir sollen das Verheißungsgut empfangen als Erlöste. Und in Galater 4, die bekannte Stelle, Vers 28, die uns so groß geworden ist. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Was sollen wir dazu sagen? Wir können Gott nur preisen, der uns den Zugang zu seinem Heilsplan geschenkt hat. Wir können Gott nur Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung darbringen für die Gnade und das Vorrecht. Nicht auf eigenem Wege das Heil zu suchen, sondern auf dem Wege Gottes. Und nicht irre zu gehen, sondern dem Herrn zu folgen. Und keiner, der ihm folgt, wird irre gehen. Aus diesen Schriftstellen entnehmen wir, dass Gott Menschen auf Erden hatte, die Verheißungen empfingen und zum Segen gesetzt wurden. Und dann haben wir diejenigen, die den verheißenen Messias als ihren Erlöser erkannt haben. Und nicht nur das, sondern auch die Verheißungen, die der Geist offenbart. Denn schaut, der Geist erforscht alle Dinge. Selbst die verborgensten Dinge erforscht der Geist Gottes. Und er verkündigt das Zukünftige. Er offenbart Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges und ordnet es zueinander und miteinander so ein, wie es sich gehört. Auch das haben wir oft genug gesagt. Es gab keine Zeit, in der Gottes Heilsplan so gewaltig und tief offenbart worden wäre, als in unseren Tagen. Und wir haben das große Vorrecht, in Demut vor unserem Herrn, hier ihm Dank darzubringen, dass er uns in diesen Heilsplan mit hineingenommen hat. Dass wir nicht nur Begutachter oder Beobachter sind, sondern teilhaben dürfen an dem, was Gott jetzt tut. Alles ist verheißen. Die Gnade für die Gemeinde und für Israel, der Teil für die Gemeinde und der andere Teil für Israel, alles ist in der Heiligen Schrift schon enthalten. Und jeder, nachdem ihm zugedacht ist, wird es empfangen und wird es erleben. Wir glauben, dass wir dazu bestimmt worden sind, die Verheißungen Gottes, die er für diese Zeit gegeben hat, für den Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde, dass wir dazu von Gott bestimmt wurden, sie zu erkennen, sie zu glauben und sie mitzuerleben, so wie er sie im Worte zugesagt hat. Es war immer so und kann auch jetzt nicht anders sein. Johannes bezog sich auf das Wort, das mit Bezug auf ihn geschrieben stand. Wir werden zur Zeit der Erfüllung uns beziehen auf die Schriftstellen, die auf unsere Tage gedeutet haben, als die Propheten und die Apostel davon sprachen. Wir werden sagen können, heute erfüllt sich diese Schrift vor unseren Augen. Es muss dahin kommen. Es war damals und ist heute so. Gott ist derselbe. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Gott hält, was er verspricht. Und er wird nie in Not geraten. Zur rechten Zeit wird er das Rechte tun. Wie gesagt, vieles könnte hier in Hebräer 11 wohl mindestens 20 Mal vom Glauben und von der Verheißung immer wieder die Rede ist. Glauben und Verheißung ist der Tenor durch das ganze 11. Kapitel. Und wenn Bruder Brenhim gesagt hat, dass wirklicher Glaube eine Offenbarung ist, dann können wir das so recht ermessen. Glaube ist Offenbarung, aber nicht deine und meine Offenbarung, nicht irgendetwas im Kopf zusammengesponnenes. Der göttliche Glaube ist wie bei Abraham die Offenbarung des Willens Gottes aufgrund der Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und in diesen Verheißungen, aufgrund dieser göttlichen Offenbarung, ist dann dieser lebendige Glaube verankert. Dann möge kommen, was kommen will. Es wird standhalten. Ich sage noch einmal, Gott hält, was er verspricht. Gelobt sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. O mein Gott, von deinem Wort überwältigt, von deiner Gnade, von der Klarheit, die du geschenkt hast. Herr, wer sind wir, dass wir so direkt vor deinem Angesicht stehen und sein dürfen, dass du mit uns von Mund zu Mund redest, nicht wie damals auf Erden, sondern jetzt vom Himmel her. Und wenn jene nicht entronnen sind, zu denen du von der Erde her redetest, wie sollen wir da entrinnen, wenn du heute vom Himmel her zu uns redest, durch dein Wort und durch deinen Geist? Herr, schaffe dir Bahn, einen Weg Gottes für dein Volk. Nimm jeden Anstoß hinweg, allen Kleinglauben, allen Unglauben, alle Zaghaftigkeit, dass unser Glaube verankert wäre in den Verheißungen Gottes und dass du mit uns vorwärts gehen könntest. Herr, gemeinsam danken wir dir nochmals von Herzen, auch für diesen Abend, für alles, was du schon getan hast und gegenwärtig tust und noch bis zur Vollendung tun wirst. Besonders bitten wir dich für die Sowjetunion, ihren Führer, die gesamte Regierung. Wir bitten für ganz Osteuropa. Wir segnen diese Länder im Namen des Herrn und bitten dich, treuer Gott, möge dein Segen sichtbar über sie kommen und auch da, die deinen herausgerufen werden, damit die Zahl voll werde und du kommen kannst. Wir bitten auch für China, die Mongolei und was alles noch erreicht werden soll. Schenke du Gnade, dass es jetzt in Eile geschieht. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir nochmals von Herzen, dass du deinen Knecht und Propheten gesandt hast. Ohne ihn hätten wir nicht die Richtung gewusst, nicht den Weg gefunden, wir hätten nicht gewusst, was du für diese Zeit verheißen hast. Treuer Gott, du warst uns gnädig und hast uns deine Wege mit deinem Volke sehen lassen, damit wir darauf gehen. Wir bitten dich, sei du bis ans Ende mit uns. Segne hier am Samstag, segne am Sonntag. Segne meinen geliebten Bruder, schenke ihm Freudigkeit, schenke ihm Inspiration und Salbung deines Geistes. Lass dein Volk dankbar mitgehen, dass er spürt, dass nicht Stühle da sind, sondern Menschen, die Leben aus Gott empfangen haben und die sich darüber freuen, dass dein Wort verkündigt wird. Treuer Herr, segne alle Brüder, alle Schwestern, segne auch in der Schweiz, segne in Österreich, segne überall. Wir bitten auch jetzt schon für die Versammlungen, die in einer Woche beginnen sollen. Wir bitten dich, mach uns alle zum Segen, ja, setze uns zum Segen, o Herr, damit alle, die kommen, gesegnet werden. Schenke uns Einmütigkeit, Freiheit, und verbinde uns in deiner Liebe. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir für alles. In Jesu heiligem Namen. Amen.